Stell dir vor, ein einziger, also wirklich ein millimeterkleiner Tintenstrich auf so einem zerfallenen Stück Pergament könnte einfach mal die theologische Frage entscheiden, wer eigentlich die Schuld für die Sünden einer ganzen Nation trägt.
Ja, das ist schon irgendwie Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt.
Absolut. Wir denken ja bei alten religiösen Texten oft an sowas, das, naja, das in Stein gemeißelt ist, ne? Etwas, das absolut starr und unbeweglich ist.
Genau, eindeutig und unveränderbar.
Aber wenn man genauer hinsieht, und besonders in den Originalsprachen, dann merkt man, diese Texte atmen, die bewegen sich. Und manchmal werfen die Fragen auf, an denen sich Gelehrte seit Jahrtausenden wirklich die Zähne ausbeißen.
Richtig. Und genau, da setzen wir heute an. Wir haben nämlich eine unfassbar faszinierende theologische Vorlesung vor uns. Und zwar von Dr. Robert Chisholm.
Oh ja, die hat es wirklich in sich.
Auf jeden Fall. Er analysiert da die sogenannten Gottesknechtslieder im Buch Jesaja. Also genauer gesagt die Verse aus Jesaja 52 und 53.
Und das ist ja ein Text, der in der Geschichte des jüdisch-christlichen Denkens eine absolute Monumentalrolle spielt, oder?
Ja, eine gigantische Rolle. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen.
Und unsere Mission für dich heute als Zuhörer ist es, diese Vorlesung mal wirklich ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Willkommen zur heutigen Tiefenbohrung übrigens.
Genau. Schön, dass du dabei bist.
Wir wollen nämlich verstehen, wie kleinste Nuancen in der Übersetzung des antiken Hebräisch zu massiven, jahrhundertelangen Debatten geführt haben. Und wir schauen uns an, wie dieser eine alte Text unser Verständnis von Schuld, von Strafe und echter Erlösung bis heute prägt. Also lass uns das mal entpacken.
Sehr gerne.
Wo fangen wir an? Wir müssen ganz vorne anfangen, bei der Sprache selbst. Um diese theologische Wucht zu begreifen, müssen wir uns klarmachen, wie verdammt schwer es überhaupt ist, dieses antike Hebräisch zu entschlüsseln.
Oh ja, das ist der perfekte Startpunkt. Chisholm zeigt das nämlich extrem schön am Beispiel eines ganz bestimmten Satzes. Da wird beschrieben, wie dieser geheimnisvolle Knecht behandelt wird.
Okay, und was steht da genau?
Er übersetzt das erstmal mit, er wurde nach einem ungerechten Prozess abgeführt.
Klingt ja erstmal recht eindeutig.
Ja, eben. Aber er betont sofort, dass das Hebräische hier extrem mehrdeutig ist. Wenn du in die Originalsprache gehst, dann könnte das genauso gut heißen, nach einer erzwungenen rechtlichen Entscheidung.
Ah, okay.
Oder auch unfairerweise, ohne jemanden, der ihn verteidigt. Chisholm verweist da direkt auf die Übersetzernotizen der NET Bible, an der er ja selbst auch intensiv mitgearbeitet.
Diese großen Übersetzungskomitees.
Genau. In diesen Gremien sitzen halt die allerbesten Linguisten zusammen und die ringen wirklich um jede einzelne Nuance, weil all diese Optionen abgewogen werden müssen.
Das ist im Grunde wie bei so einem, naja, wie ein gigantisches antikes Puzzle, bei dem die Teile ihre Form verändern, je nachdem wie das Licht darauf fällt.
Ja, das ist ein super Vergleich.
Und es wird ja noch kniffliger, wenn wir uns die eigentlichen physischen Manuskripte ansehen. Chisholm erwähnt hier immer wieder die berühmten Qumran-Schriftrollen. Oh ja, die Schriftrollen vom Toten Meer. Genau. Für alle, die das nicht sofort auf dem Schirm haben, das sind diese unfassbar wertvollen Dokumente, die Mitte des 20. Jahrhunderts in Höhlen gefunden wurden. Die sind über 2000 Jahre alt und gaben uns plötzlich einen direkten Einblick in biblische Texte, die einfach mal 1000 Jahre älter waren als alles, was wir bis dahin hatten.
Richtig, das war damals eine absolute Sensation, aber eben auch ein riesiges neues Problemfeld für die Übersetzer.
Weil sie handgeschrieben sind, oder?
Exakt, die sind handgeschrieben. Und zwar von Schreibern, deren Handschrift mal total ordentlich war und mal, naja, extrem flüchtig.
So wie bei Ärzten heute.
Ja, so ungefähr. Da gibt es in Jesaja 53 nämlich eine Stelle, an der heißt es in unseren Standardtexten, wegen der Rebellion meines Volkes.
Okay, meines Volkes.
Aber in einer der entscheidenden Qumran-Rollen, der großen Jesaja-Rolle, könnte da genauso gut stehen, wegen der Rebellion seines Volkes.
Warte, wieso das denn?
Der Grund ist rein visuell. Im antiken Hebräisch sehen die Buchstaben J und Vau fast identisch aus.
Ah, krass.
Stell dir einfach zwei kleine vertikale Striche vor, die unterscheiden sich nur durch so einen winzigen Haken an der Spitze. Bei einer flüchtigen Handschrift auf altem Pergament sind die praktisch nicht zu unterscheiden.
Das heißt, man braucht zwingend den Kontext, um zu entscheiden, wer da überhaupt spricht.
Genau so ist es.
Ist es der Prophet Jesaja, der traurig von seinem Volk spricht, oder ist es Gott selbst, der von meinem Volk spricht? Solche mikroskopischen Tintenkleckse verändern ja die komplette erzählerische Perspektive.
Absolut. Und das absolute Paradebeispiel für dieses Übersetzungspuzzle finden wir in Vers 9. Da geht es um das Grab dieses mysteriösen Knechts.
Ah ja, das mit den Kriminellen.
Richtig. Der Text sagt, man hatte vor, ihn bei Kriminellen im hebräischen Reshaim zu begraben. Aber dann landet er im Tod interessanterweise bei einem Reichen.
Und da muss ich jetzt einfach mal kritisch nachhaken, weil das passt doch poetisch überhaupt nicht zusammen.
Naja.
Nein, ernsthaft. Wenn ich in so einem kunstvollen hebräischen Text einen poetischen Kontrast aufbaue, dann setze ich doch Kriminelle nicht in Kontrast zu Reichen.
Mhm.
Der logische Gegensatz zu einem Kriminellen wäre doch ein Gerechter oder ein Unschuldiger. Warum haben wir hier diesen kompletten Bruch im Text?
Was hier echt faszinierend ist, genau dieser Bruch treibt Sprachgelehrte seit Ewigkeiten in den Wahnsinn. Reiche und Kriminelle sind im Hebräischen absolut kein übliches poetisches Parallelpaar.
Dachte ich mir.
Klar, die Propheten des Alten Testaments kritisieren oft reiche Unterdrücker. Aber rein kulturell betrachtet bekam ein reicher Mann damals immer ein ehrenvolles, teures Begräbnis. Ein hingerichteter Krimineller wurde einfach irgendwo verscharrt. Versuchen einige Gelehrte, das Wort für reich einfach umzudeuten. Die sagen dann, vielleicht haben wir hier einen Schreibfehler oder verlorene Buchstaben.
Oder diese Sache mit dem Arabischen richtig.
Ja, genau. Das ist besonders beliebt. Die sagen, wir haben es hier mit sogenannten homonymen arabischen Wurzeln zu tun.
Lass mich raten, das bedeutet, sie suchen nach einem Wort aus einer verwandten Sprache, das zwar exakt gleich klingt, aber etwas ganz anderes bedeutet.
Exakt. Sie sagen, vielleicht klang das hebräische Wort für reich genau wie ein altes arabisches Wort, das eigentlich Mob oder Gesindel bedeutet.
Ah, verstehe.
Dann stünde da quasi, er wurde bei Kriminellen und bei einem Mob begraben. Und zack, schon passt die Poesie wieder, das Problem ist gelöst.
Wahnsinn. Hauptsache, wir bügeln die Unebenheiten glatt, damit es wieder in unser gewohntes Muster passt, ne? Aber Chisholm wehrt sich dagegen, oder?
Richtig. Der macht da nicht mit. Chisholm schlägt eine völlig andere Richtung ein. Er sagt, lass uns nicht am Text herumdoktern. Lass uns das Wort reich einfach in seiner normalen Bedeutung stehen lassen und auf diesen krassen Kontrast schauen.
Okay, und wie deutet er das dann?
Er sagt, man wollte ihn wie einen gewöhnlichen Kriminellen verscharren, aber er endete im Grab eines reichen Mannes. Und wenn man sich dann ansieht, was Jahrhunderte später im Neuen Testament passiert, dann löst sich dieses rätselhafte Paradoxon auf erstaunliche Weise.
Ah, du spielst auf die Berichte über die Kreuzigung von Jesus an.
Ganz genau. Jesus wurde de facto als Krimineller des römischen Staates hingerichtet. Normalerweise wäre sein Körper, wie bei allen Gekreuzigten, in einem Massengrab oder auf so einem Schindanger gelandet.
Das war die übliche Praxis.
Aber dann taucht laut den Evangelien Josef von Arimathea auf, ein sehr reicher und einflussreicher Mann, und der legt ihn in sein eigenes, teures Felsengrab.
Krass, wie das plötzlich passt.
Ja, und Chisholm argumentiert hier sehr schlüssig, dass dieses unerwartete reiche Grab rückwirkend die absolute Unschuld dieses Knechts beweist.
Okay, verstehe.
Man hat ihn in seinem Prozess zwar wie einen Kriminellen behandelt, aber dieses ehrenvolle Begräbnis zeigt, er war keiner. Er hatte, wie der Text in Jesaja ja auch explizit sagt, keine Gewalttaten begangen und kein Betrug war in seinem Mund.
Und genau diese bewiesene Unschuld führt uns unweigerlich zur zentralen Problematik, quasi zum ultimativen juristischen Stresstest dieses Textes.
Mhm.
Wenn er völlig unschuldig war, warum musste er dann dermaßen leiden? Wir bewegen uns jetzt ja von der reinen Übersetzung hin zur massiven theologischen Bedeutung von Strafe und Stellvertretung.
Der Text formuliert das extrem drastisch. Der Knecht wird, Zitat, abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Wir müssen verstehen, im Alten Testament ist das keine nette Metapher für Exil oder irgendwie eine Gefängnisstrafe.
Sondern?
Das bedeutet den gewaltsamen physischen Tod, den Abstieg in den Scheol, die dunkle Unterwelt. Und das passiert, weil er die Strafe für die Rebellion des Volkes auf sich nimmt.
Wow, das ist hart.
Es geht noch weiter. Der Text sagt, das Unfassbares, es war der Wille des Herrn, ihn zu zerschlagen. Chisholm bringt hier zur Erklärung das alttestamentliche Bild eines Ascham ins Spiel. Das war das priesterliche Wiedergutmachungsopfer.
Okay, das müssen wir kurz erklären, glaube ich. Wenn wir heute Opfer sagen, denken wir ja vielleicht an eine Geldspende oder so.
Ja, genau.
Aber im antiken Israel war ein Ascham eine blutige, extrem physische Realität. Wenn jemand schwere Schuld auf sich geladen hatte, brachte er ein makelloses Tier zum Altar.
Mhm.
Er legte seine Hände auf den Kopf des Tieres, um die eigene Schuld symbolisch zu übertragen, und dann wurde das Tier geschlachtet. Es war eine viszerale, drastische Demonstration davon, dass Schuld immer Konsequenzen hat.
Genau diese Drastik ist da gemeint. Chisholm sagt also, dieser unschuldige Knecht fungiert exakt wie dieses Tier. Er opfert sich selbst als Wiedergutmachung.
Puh, das ist harter Tobak.
Ja, und dann kommt Chisholm zu dem hebräischen Begriff für gerecht machen. Er analysiert die Struktur dieses Wortes und schaut sich die sogenannte Kausativform an.
Kausativform? Klingt nach trockenem Grammatikunterricht.
Ja, das klingt vielleicht trocken, aber es ist der Schlüssel zu allem. Die Kausativform eines Verbs bedeutet im Hebräischen, dass man nicht einfach selbst einen Zustand hat, sondern aktiv verursacht, dass jemand anderes in diesen Zustand versetzt wird.
Ah, der Knecht verursacht also, dass die Schuldigen gerecht werden.
Richtig. Und Chisholm unterscheidet dabei zwei theologische Schwergewichte, die Rechtfertigung und die Heiligung.
Okay, wo genau liegt da der Unterschied? Das werfen ja viele durcheinander.
Rechtfertigung bedeutet in diesem Kontext, jemanden in einem rein juristischen Sinne für unschuldig zu erklären. Es ist quasi ein Freispruch im Gerichtssaal.
Okay.
Die Sünden werden dir in den himmlischen Büchern nicht mehr angerechnet, weil der Knecht die Strafe getragen hat. Deine Akte ist sauber.
Und die Heiligung?
Heiligung hingegen geht viel tiefer. Es bedeutet, den Charakter einer Person im echten Leben tatsächlich zu transformieren. Sie im Herzen faktisch zu einem besseren, gerechten Menschen zu machen.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, Chisholm Moll zieht hier die Parallele zu König David. In Psalm 51, nach seinem völligen moralischen Versagen im Fall Bathsheba, bittet David nicht nur darum, dass Gott nicht mehr böse auf ihn ist. Er fleht Gott an, erschaffe in mir ein reines Herz. Er will eine echte innere Transformation.
Hier wird es wirklich interessant. Wenn wir über diesen juristischen Freispruch, also die Rechtfertigung reden, das Konzept der Stellvertretung reden, klingt das nicht wie das gigantischste juristische Schlupfloch der Geschichte?
Wie meinst du das?
Stell dir das mal in unserem modernen Rechtssystem vor. Ein Richter hat einen offensichtlich schuldigen Angeklagten vor sich. Die Beweise sind erdrückend. Jeder weiß, was er getan hat.
Ja.
Und der Richter schaut einfach weg, lässt stattdessen einen völlig Unschuldigen die Strafe im Gefängnis absitzen und sagt zum Schuldigen, du bist frei. Das fühlt sich für mich und wahrscheinlich für viele Hörer doch nicht nach echter Gerechtigkeit an, sondern nach einem extrem fragwürdigen, fast korrupten Deal.
Das ist ein sehr legitimer Einwand. Aber wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann sehen wir, dass genau das eben kein billiger Taschenspielertrick ist.
Okay, warum nicht?
Chisholm betont vehement, dass die Strafe ja gerade nicht einfach verpufft oder vom Richter unter den Teppich gekehrt wird. Das Gesetz wird nicht ignoriert, die Gerechtigkeit wird vollstreckt, aber eben durch einen freiwilligen Stellvertreter.
Freiwillig ist hier das Stichwort, ne?
Exakt. Und das ist der entscheidende Punkt, an dem Chisholm sagt, wir müssen beide Aspekte dieses Kausativwortes zusammendenken. Es ist eben nicht nur der rechtliche Freispruch, es ist immer auch die Heiligung.
Also die Transformation.
Ja, der Knecht nimmt die Strafe auf sich, um den Weg frei zu machen für diese echte innere Transformation der Menschen. Es geht Gott nicht nur darum, eine Akte im Himmel zu löschen, sondern das egoistische Herz der Menschen nachhaltig zu verändern, damit sie nicht gleich wieder dieselben Fehler machen.
Das ist ein radikales Konzept, die Idee, dass ein völlig Unschuldiger freiwillig für die Schuldigen leidet und stirbt, um sie von innen heraus zu verändern.
Absolut.
Wenn diese Idee schon für uns heute so gewaltig ist, ist es absolut kein Wunder, dass sie auf massiven akademischen und theologischen Widerstand stößt. Was uns zur Frage bringt, wer ist dieser Knecht eigentlich?
Genau. Und um diesen Widerstand zu beleuchten, erzählt Chisholm sehr respektvoll von einem jüdischen Gelehrten namens Harry Orlinsky.
Wer war das?
Orlinsky hielt vor Jahren in Cincinnati einen Vortrag mit dem vielsagenden Titel »Der sogenannte leidende Knecht in Jesaja 53«. Und Orlinsky brachte genau das Argument vor, das du gerade mit dem Richter angerissen hast.
Ah, siehst du?
Ja, er argumentierte extrem logisch aus der Sicht der Tora. Er sagte, es ist laut alttestamentlichem Gesetz ein absoluter Greuel, eine Perversion der Gerechtigkeit, wenn ein Richter den Schuldigen freispricht und den Unschuldigen bestraft.
Das steht ja auch wirklich so im Gesetz.
Genau. Gott selbst sagt im Gesetz, dass er den Schuldigen nicht ungestraft lässt. Orlinsky folgert daraus, Gott würde so ein Tauschgeschäft niemals zulassen. Folglich dürfe man diesen Text in Jesaja auch auf keinen Fall als stellvertretendes Sühneopfer lesen.
Orlinski hat also aus einer strikt gesetzlichen Perspektive einen extrem starken Punkt. Er sagt quasi, der Prophet leidet in diesem Text vielleicht, um seinem Volk eine Botschaft zu überbringen oder als Vorbild zu dienen.
Mhm.
Aber er zahlt definitiv nicht die Rechnung für die Sünden anderer, weil das gegen Gottes eigene Regeln verstoßen würde. Und wie reagiert Chisholm auf dieses wirklich schwerwiegende Argument?
Chisholm schreibt sich eine Randnotiz in seine Kopie von Orlinskis Vortrag. Er notiert sich: Welcome to the Gospel, Harry.
Willkommen im Evangelium. Wie stark.
Ja, total. Er wischt Orlinskis Argument nicht vom Tisch. Er stimmt ihm im Grunde zu. Er sagt, ja, es ist eine Perversion der normalen Gerechtigkeit, aber genau diese unerwartete Umkehrung dessen, was das Gesetz eigentlich fordert, ist doch der absolute Kern der Sache.
Das ist also die tiefe Ironie des Textes. Das Gesetz wird auf den Kopf gestellt, aber nicht aus Korruption, sondern aus Gnade.
Exakt. Es findet ein Transfer statt. Der Unschuldige nimmt freiwillig die Schuld, damit seine makellose Gerechtigkeit auf die Schuldigen übergehen kann.
Wahnsinn.
Das ist, historisch gesehen, im Grunde die exakte Vorlage für die gesamte Theologie des Apostels Paulus im Neuen Testament. Paulus argumentierte ja später, kein Mensch kann aus sich heraus jemals das Gesetz perfekt erfüllen.
Niemand ist perfekt.
Richtig. Wenn Gott strikt und ausschließlich nach dem Gesetz der perfekten Gerechtigkeit handeln würde, müsste er, wie Chisholm es salopp formuliert, alles in die Luft jagen und neu anfangen. Die einzige Lösung ist also ein Stellvertreter, der die Strafe absorbiert.
Okay. Aber um Orlinskis Theorie, dass es sich bei dem Knecht nicht um einen stellvertretenden Retter handelt, endgültig zu entkräften, präsentiert Chisholm noch was, ne?
Ja, sein Schachmatt in drei Zügen.
Genau. Er will durch pure Logik beweisen, wer dieser Knecht sein muss. Lass uns das mal durchspielen. Zug Nummer 1. Viele Gelehrte sagen, der Knecht ist nicht eine Einzelperson, sondern steht symbolisch für die ganze Nation Israel, die im Exil leidet.
Richtig. Aber da schiebt Chisholm sofort den Riegel vor.
Warum?
Wenn du dir die Kapitel vor Jesaja 53 ansiehst, wird die Nation Israel dort ausdrücklich als blind, taub und sündig beschrieben. Sie stecken im Exil in Babylon fest, weil sie versagt haben.
Und der Knecht?
Der Knecht in unserem Text ist absolut makellos und hat laut Jesaja 49 explizit die Aufgabe, eben dieses sündige Israel zu retten.
Das macht Sinn. Ein Ertrinkender kann ja keinen anderen Ertrinkenden retten. Israel kann sich nicht selbst aus dem Sumpf ziehen, also fällt die Nation als Kandidat aus.
Schachmatt 1.
Kommen wir zu Zug Nummer 2. Wenn es nicht die Nation ist, ist es dann vielleicht der Prophet Jesaja selbst? Orlinski und andere dachten ja, Jesaja beschreibt hier vielleicht sein eigenes Leid als Prophet.
Das klingt erstmal total plausibel. Aber auch hier sagt Chisholm, schau dir den Text genau an. Der Sprecher in Jesaja 53 schließt sich selbst in die Gruppe der Schuldigen ein.
Stimmt.
Er sagt, wir alle sind in die Irre gegangen wie die Schafe. Und wenn du dich an Jesaja Kapitel 6 erinnerst.
Ah, genau. Jesaja hat da doch diese gewaltige Vision von Gott im Tempel und er gerät völlig in Panik.
Ja.
Er ruft, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe unter einem Volk mit unreinen Lippen. Er gibt offen zu, dass er selbst sündig ist und Teil des Problems.
Völlig richtig. Ein Mann, der selbst unreine Lippen hat, kann unmöglich dieser perfekte, makellose Stellvertreter sein, der die Schuld der anderen trägt. Er bräuchte ja selbst einen Retter. Das schließt den Propheten aus.
Schachmatt 2, was uns direkt zum Schachmatt in Zug Nummer 3 führt. Wenn es nicht das Volk Israel ist, weil sie selbst Rettung brauchen, und wenn es nicht der Prophet Jesaja ist, weil er selbst sündig ist,
dann bleibt nach dem Ausschlussprinzip nur eine einzige logische Option.
Es muss der von Gott versprochene Retter, der Messias sein.
Exakt.
Und wenn selbst ein brillanter, jüdischer Kopf wie Orlinski sich weigert, diese Idee eines leidenden Retters zu akzeptieren, dann stell dir vor, wie unglaublich schwer das für die einfachen Menschen damals im antiken Israel zu schlucken war.
Oh ja?
Damit sind wir nämlich bei der historischen Realität der damaligen Zeit. Warum hat im ersten Jahrhundert, zur Zeit Jesu, so gut wie niemand mit einem Retter gerechnet, der sich demütigen und hinrichten lassen würde?
Weil sie völlig andere Prophezeiungen im Kopf hatten. Und das aus absolut verständlichen Gründen. Sie lasen ja nicht nur Jesaja 53.
Sondern?
Sie schauten auf Texte wie Jesaja 11, auf Psalm 2 oder Micha 5. Dort lasen sie von einem neuen David, einem glorreichen, mächtigen König, der die Feinde Israels mit eisernem Zepter zerschmettert und weltweite, greifbare Gerechtigkeit aufrichtet.
Wir müssen uns da in die Haut der Juden im ersten Jahrhundert versetzen. Die lebten unter der brutalen Unterdrückung des Römischen Reiches.
Ja, das war furchtbar.
Sie zahlten erdrückende Steuern, wurden schikaniert und wenn sie aufmuckten, kreuzigten die Römer sie zu Tausenden entlang der Straßen. Dokumente wie die Psalmen Salomos aus dieser Zeit zeigen eine brennende, verzweifelte Sehnsucht nach einem politischen, militärischen Retter.
Mhm. Jemand, der mal ordentlich aufräumt.
Schissel erzählt in der Vorlesung von einem befreundeten jüdischen Gelehrten, der ihm diese Erwartungshaltung extrem ehrlich ins Gesicht sagte. Er meinte, Bob, das ist genau der Grund, warum wir nicht glauben, dass Jesus der Messias ist.
Ja, das Zitat ist stark.
Er sagt, er hat diese großen königlichen Prophezeiungen doch überhaupt nicht erfüllt. Er hat keinen Weltfrieden gebracht, er hat die verhassten Römer nicht besiegt und der Löwe liegt, wenn wir uns die Welt heute ansehen, definitiv noch nicht friedlich neben dem Lamm.
Und ganz ehrlich, das ist ein verdammt starkes Argument.
Total. Wenn du in Armut und Unterdrückung lebst, dir jemand Rettung verspricht und am Ende bist du immer noch besetzt und leidest, dann fühlt sich das nach einem grausamen, leeren Versprechen an.
Es ist ein sehr starkes Argument. Aber Chisholms Antwort darauf besitzt eine unglaubliche psychologische und theologische Tiefe.
Wie kontert er das?
Er sagt im Grunde, du kannst eine Gesellschaft erst dann dauerhaft und friedlich transformieren, wenn du das grundlegende spirituelle Herzensproblem der Menschen gelöst hast. Und dieses Kernproblem ist die Sünde, der Egoismus, die Abkehr von Gott und den Mitmenschen.
Das geht wieder in Richtung Heiligung, oder?
Genau. Chisholm verweist auf die jahrhundertelange Geschichte Israels im Alten Testament. Gott hat sie ja immer wieder durch Anführer wie die Richter von äußeren Feinden befreit. Aber was passierte?
Sie fielen immer wieder zurück.
Exakt. Innerlich sind sie jedes Mal sofort wieder in alte, zerstörerische Muster zurückgefallen und haben sich gegenseitig unterdrückt. Ein rein politischer Sieg über die Römer hätte am Kern des menschlichen Problems überhaupt nichts geändert.
Man hätte nur die Diktatoren ausgetauscht.
Sehr gut zusammengefasst. Deshalb, so argumentiert Chisholm, musste die Reihenfolge eine andere sein. Zuerst das Leid zur tiefen inneren Reinigung, genau wie es in Jesaja 53 als Stellvertretung beschrieben wird.
Mhm.
Und erst danach, basierend auf veränderten Herzen, kann die Herrlichkeit und der echte Weltfrieden aus Jesaja 11 entstehen.
Das ist, als würdest du ins Kino gehen, weil du unbedingt einen lauten, triumphalen Actionfilm sehen willst. Du willst Explosionen, du willst sehen, wie die Bösen endlich besiegt werden.
Ja.
Du bist wütend und willst Gerechtigkeit sehen. Aber stattdessen setzt man dir ein extrem tiefgründiges, fast schmerzhaftes Drama vor, in dem der Held sich opfert.
Mhm, da ist man erstmal enttäuscht.
Genau, im ersten Moment bist du komplett enttäuscht. Aber wenn du den Kinosaal verlässt und darüber nachdenkst, merkst du, dass dieses Drama exakt die existenziellen Fragen beantwortet hat, die dich in deinem eigenen Leben nachts nicht schlafen lassen.
Das ist ein richtig schönes Bild.
Also, was bedeutet das alles für dich als Zuhörer? Wie bringen wir diese zwei völlig verschiedenen Erwartungen, den leidenden Knecht und den glorreichen König, zusammen?
Chisholm synthetisiert das am Ende brillant, indem er auf ein weiteres, quasi das fünfte Gottesknechtslied hinweist, nämlich Jesaja 61.
Oh, der Text ist wichtig.
Ja, dort heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Das ist ein extrem wichtiger Satz. Im antiken Israel wurden Könige gesalbt. Es ist also eine zutiefst königliche Figur mit absoluter Autorität, die hier spricht.
Aber was ist seine Mission?
Er zieht eben nicht mit dem Schwert los, um Köpfe rollen zu lassen, sondern der Text sagt, er bringt den Armen eine gute Botschaft, er heilt die gebrochenen Herzen, er befreit die Gefangenen und ruft ein Jahr der Gnade aus.
Das sind eigentlich die klassischen, demütigen Aufgaben eines Propheten.
Exakt. Jesaja 61 schließt den Kreis. Die künstliche Trennung, die wir Menschen gerne machen, auf der einen Seite der harte, siegreiche König, auf der anderen der weiche, leidende Prophet, wird hier komplett aufgehoben.
Und das ist ja auch exakt der Text, den Jesus laut dem Lukasevangelium im Neuen Testament in der Synagoge in Nazareth vorliest. woraufhin er das Buch schließt und sagt, heute ist dieses Wort vor euren Ohren in Erfüllung gegangen.
Ja, ein Gänsehautmoment.
Er beansprucht ganz bewusst, exakt diese Synthese zu sein.
Genau. Gott bot den Menschen damals keinen schnellen, oberflächlichen und rein politischen Fix für das Problem des Römischen Reiches an. Er bot eine tiefgreifende, strukturelle Lösung für das Versagen der menschlichen Natur an.
Wahnsinn.
Und laut Chisholms Anamnese wurde diese duale Natur des Retters, also der König, der durch Leiden und Dienst siegt, schon Jahrhunderte zuvor in diesen Texten absolut präzise skizziert.
Das ist wirklich überwältigend, wenn man diese theologische Architektur mal in ihrer ganzen Gänze betrachtet. Wir haben uns heute echt durch ein Labyrinth gearbeitet.
Das kann man laut sagen.
Angefangen bei der Verzweiflung von modernen Übersetzern, die in den Übersetzernotizen der Net Bible über winzige hebräische Buchstaben brüten und versuchen, Jod und Waff auf staubigen Qumran-Rollen zu unterscheiden.
Ja, diese kleinen Details.
Und von dort sind wir tief in die größten Fragen der menschlichen Existenz vorgedrungen. Wir haben gesehen, dass es bei der Arbeit mit antiken Sprachen nicht einfach nur um Grammatik oder Vokabeln geht. Es geht um völlig unterschiedliche Weltsichten.
Absolut. Und wir haben gesehen, wie das Konzept der Stellvertretung, also dass ein Unschuldiger die Strafe trägt, um wie durch so ein Aschamopfer nicht nur einen juristischen Freispruch, sondern eine echte innere Heiligung zu bewirken, die Normen unseres menschlichen Rechtsdenkens komplett sprengt.
Es ist total kontraintuitiv.
Es ist, wie Chisholm S. Orlinski ins Notizbuch schrieb, eine göttliche Ironie, die den Lauf der Weltgeschichte verändert hat. Und wir haben auch verstanden, warum so viele Menschen, die unter den Römern litten, diesen Retter nicht erkannten. Sie erwarteten einen harten Krieger, keinen leidenden Knecht.
Und warum ist das heute, tausende von Jahren später, für dich wichtig?
Weil diese antiken hebräischen Texte fundamentale Fragen danach stellen, wie echte Gerechtigkeit, Vergebung und tiefgreifende charakterliche Transformation in unserer Welt überhaupt aussehen können.
Mhm.
Das sind Themen, die völlig unabhängig vom Jahrtausend, in dem wir leben, hochaktuell sind. Wir alle sehnen uns nach Gerechtigkeit in einer ungerechten Welt, aber wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, brauchen wir alle auch Gnade. Sehr wahr. Und sie zeigen uns vor allem, dass die Lösungen für unsere tiefsten Probleme oft ganz anders aussehen, als wir es uns in unseren eigenen, begrenzten und oft egoistischen Vorstellungen ausmalen. Die Texte fordern uns auf, genauer hinzusehen und unsere eigenen Erwartungen radikal zu hinterfragen.
Das ist ein tolles Schlusswort. Und damit möchten wir dich für heute entlassen. Aber nicht ohne dir noch einen letzten, provozierenden Gedanken mit auf den Weg zu geben.
Mhm.
Wenn der ideale König aus dem Buch Jesaja seine ultimative Macht nicht dadurch bewies, dass er ein Schwert zog und seine Feinde vernichtete, sondern dadurch, dass er bereit war, in die tiefste Dunkelheit zu gehen und die Konsequenzen für die Fehler genau dieser Feinde zu tragen.
Ja.
Was bedeutet das dann für unser heutiges Verständnis davon, was wahre Stärke, echte Macht und authentische Führung in unserer modernen Gesellschaft wirklich ausmacht? Wenn der Größte der Diener aller sein muss, wie verändern wir dann unsere Art zu führen? Denk mal darüber nach. Bis zur nächsten Analyse.